Ja, ich wollte mich zuerst auch nochmal bedanken hier bei euch als Gemeinde. Also wir werden immer so herzlich aufgenommen. Und ein Missionar besteht aus drei Teilen, aus jemand, der geht, aus Leuten, die hinter ihm stehen im Gebet und aus Leuten, die finanziell auch dahinter stehen. Und ihr unterstützt uns auch finanziell. Dafür sind wir total dankbar. Das ist echt toll, euch zu haben. Und ich wollte ganz kurz was sagen zu mir und meiner Frau. Wir haben zwei Kinder und wir sind 1993 nach Thailand gegangen. Vielleicht können wir mal das erste Bild sehen. Da sind wir, da sind unsere beiden Kinder. Die waren da 5 und 6 Jahre alt. Sie sind praktisch in Thailand aufgewachsen bis zur Highschool. Okay, eins weiter. Da, wir sind in einem kleinen Team gegangen. Ein Mann und eine Frau waren noch dabei, haben die Sprache gelernt. Und haben dann eine Drogenrehabilitation angefangen. Vielleicht mal eins weiter. Da seht ihr, ein paar von den Jungs sitzen gerade da, spielen Gitarre. Okay, eins weiter. Da ist jemand, der gerade im Entzug ist. Eins weiter. Da nochmal ein Bild. Und das Tolle ist, hier ganz vorne der junge Mann mit dem Kind, der war viele Jahre heroinabhängig. Der ist frei geworden, Jesus hat ihn frei gemacht und der ist heute der Leiter dieser Drogenarbeit. Wir konnten das abgeben, das war sehr ermutigend. Okay, eins weiter. So, das sind wir jetzt vor 2 Jahren ungefähr. Ganz links ist meine Tochter, sie ist Krankenschwester und arbeitet in Basel in der Schweiz. Daneben ist mein Sohn, der ist Feuerwehrmann. Mit dem ersten Kind und das ist seine Frau daneben. Okay, noch eins weiter. Das ist ganz aktuell vor einer Woche aufgenommen und zwar mein Schwiegervater ist 85 geworden. Da sind wir als ganze Familie zusammengekommen. Ja, das sind wir und jetzt mittlerweile haben wir schon 2 Enkelkinder. Okay, danke schön. Ja, wenn ich in Thailand bin, was ich immer gern mache, ich frage Christen, was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben? Und dann kommen ganz interessante Antworten. Auf Thai klingt das so, Mirai Samkantisut Nai Chivit Christian. Und dann antworten sie oft Rapchai Prachau. Das heißt, ich arbeite für Gott, ich diene Gott, das ist das Wichtigste. Oder der Nächste sagt, die 10 Gebote halten. Oder ein anderer sagt, und will mich dann natürlich auch ein bisschen beeindrucken. Weißt du, Werner, ich bin seit 2 Jahren Christ und ich habe nicht einen einzigen Gottesdienst versäumt. Boah, toll. Und das sind alles wirklich gute Sachen. Aber wenn ich dich fragen würde, Was meinst du? Was ist das Wichtigste? Was ist das Zentrum für dich als Christ? Hat irgendjemand eine Idee? Ja, ich denke, das Zentrum ist meine Beziehung zu Gott. Das ist das Zentrale in meinem Leben als Christ, in der Nachfolge. Und vielleicht mal ein paar Worte über Beziehung. Beziehungen haben Ewigkeitscharakter. Beziehungen werden, hier was wir alles sehen, das Pult, die Kirche, irgendwann wird das alles vergehen. Aber unsere Beziehungen, die werden bleiben in Ewigkeit. Die werden im Himmel, gehen die weiter. Ich habe ein Buch gelesen von einem Mann, Don Piper heißt er. Der war für eine halbe Stunde tot und war im Geist im Himmel. Und er sagte, all die Christen, die er kannte, die vor ihm gestorben sind, die kamen und sagten, Mensch, Don, dass du da bist. Schön. Also Beziehungen haben Ewigkeitscharakter. Beziehungen sind absolut wichtig. Das Reich Gottes ist Beziehung. Das ist der Schlüssel. Beziehung zu Gott und Beziehung zu meinen Geschwistern, Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und das ist etwas, was der Feind hasst und versucht, dagegen zu arbeiten. Ja, was gehört zu einer Beziehung? Das erstmal Vertrauen. Man muss sich gegenseitig vertrauen. Und es ist so toll, wenn man jemanden hat, einen Freund, einen Ehepartner, dem man vertrauen kann, wo man weiß, auf den kann ich mich verlassen. Das Zweite wäre, Kommunikation ist wichtig in der Beziehung. Für mich sehr schwierig, weil ich bin in einer dysfunktionalen Familie groß geworden. Mein Vater war Alkoholiker. Der hat sich nicht viel um seine Familie gekümmert. Es wurde nicht so viel geredet bei uns. Wir hatten, glaube ich, mittags haben wir zusammen gegessen, aber da wurde auch nicht viel geredet. Und mir fiel das sehr schwer, zu kommunizieren. Ich habe das dann gelernt. Ich habe mal eine Zeit lang studiert und bin dann so in die Hippie-Szene gerutscht, bevor ich mich bekehrt habe. Und da habe ich dann gelernt, so ein bisschen zu kommunizieren. Und das Interessante ist, als ich meine Frau zum ersten Mal besucht habe in ihrem Haus, sie hat 4 Schwestern, also 5 Mädchen, die da wohnen in einem Haus. Und wenn wir dann am Tisch saßen, da wurde kommuniziert. Ich kann euch sagen, mir wurde manchmal richtig schwindelig. Und das Haus hat 4 Etagen, 4 Ebenen. Und wenn man auf Ebene 3 ist und wollte jemanden auf Ebene 1 erreichen, da läuft man nicht runter. Da kommuniziert man gleich. Also das ging hin und her. Aber es ist gut. Kommunizieren ist gut. Ja, als dritter Punkt wären gemeinsame Interessen, dass man sich zusammen für etwas interessiert. Der vierte Punkt, Aufrichtigkeit, dass man ehrlich ist in der Beziehung. Und fünftens, dass man gemeinsam Zeit verbringt. Das ist einfach mal so, was Beziehungen ausmacht. Vertrauen, Kommunikation, gemeinsame Interessen, Aufrichtigkeit und gemeinsam Zeit verbringen. Ja, hier ist zum Beispiel die Ehe ein sehr schönes Übungsfeld. Also wie gesagt, mit der Kommunikation fällt mir immer noch nicht so ganz einfach. Meine Frau sagt, ja, was ist denn mit dir, was geht in dir vor? Und ich merke das gar nicht, dass ich das nur für mich mache. Aber sie möchte gerne daran Anteil haben, ne? Und da kann ich es gut lernen. In einer Beziehung kennt man sich. Und jetzt ist die Frage, kenne ich Gott? Habe ich nur Wissen und Informationen über Gott? Oder kenne ich ihn wirklich und habe eine Beziehung zu Gott? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Als Beispiel, die Pharisäer im Alten Testament, die hatten ein unglaubliches Wissen über Gott. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass jeder Pharisäer die ersten 5 Bücher Mose auswendig können musste. Also die kannten die Bibel in- und auswendig. Und trotzdem haben sie den Sohn Gottes gekreuzigt. Aber da war auf der anderen Seite, als Jesus als Baby in den Tempel gebracht wurde, um ihn zu weihen, die Eltern sind mit ihm gegangen, da war ein Simon und eine Hanna. Die hatten eine Beziehung zu Gott und die haben gesehen, das ist der Sohn Gottes. Also ihr seht, Beziehung zu Gott ist wichtig, nicht Wissen und Information. Und natürlich kommt da auch der Glaube mit ins Spiel. Hebräer 11,6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommen soll, muss glauben, dass er ist und die, welche ihn suchen, belohnt. Er wird dich belohnen, wenn du dich aufmachst und ihn suchst. Und jetzt ist es ganz wichtig, welche Vorstellung habe ich von Gott? Woran denke ich? Was ist mein Gottesbild? Und jeder von uns hat wahrscheinlich ein ganz anderes Gottesbild. Mein Gottesbild ist wahrscheinlich nicht so wie deins. Und wer hat schon 100% das Richtige? Und das verändert sich auch. Aber dieses Gottesbild hat einen unheimlichen Einfluss auf meine Beziehung zu Gott. Und im Laufe meines Lebens ändert sich das Gottesbild. Also ich bin jetzt 32 Jahre verheiratet. Ich kenne meine Frau jetzt anders als vor 32 Jahren. Und das Gottesbild formt sich nach meinen Bedürfnissen, Erfahrungen, Erkenntnissen. Ich gebe euch mal so ein paar Beispiele. Erfahrungen mit den Eltern, die wir als Kind machen, werden unterbewusst auf Gott übertragen. Das prägt sich in unser Unterbewusstsein. Dann ist die Frage, habe ich mich in meiner Familie geliebt, wertvoll und zugehörig gefühlt? Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause war. Vielleicht hast du dich so gefühlt, vielleicht auch nicht. Vielleicht ein kurzes Wort an die Männer, die Väter sind. Wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Söhne habt, bitte sprecht mit denen, ermutigt sie, sagt, ich stehe hinter dir, du bist ein Mann, ich glaube an dich, ich bin stolz auf dich. Das braucht ein Junge. Und wenn du eine Tochter hast, als Mann, sag ihr, du bist wunderschön, du bist meine Prinzessin. Vergiss das nicht. Ich habe das viel zu wenig gemacht, weil ich das damals noch nicht so durchschaut habe. Aber mach das, ermutige deine Kinder. Das ist ganz wichtig für ihr späteres Gottesbild. Wie wurde uns Gott als Kind dargestellt? Also, ich kann mich noch erinnern, es hat mal geblitzt und gedonnert und es war laut. Und dann sagte meine Mutter, nur so zum Spaß, wenn es donnert, dann schimpft Gott. Puff. Und das war nur so ein Witz für sie. Aber ich kann euch sagen, für mich als kleinen Jungen, wenn es gedonnert hat, dann hat mein Herz gebebt. So, bitte macht nicht so Witze mit kleinen Kindern. Kleine Kinder können das nicht auseinanderhalten, dass das ein Witz ist. Die nehmen die Dinge für voll. Oder manchmal in der Sonntagsschule werden vielleicht Lieder gesungen wie Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel, der schaut auf dich und der guckt ganz genau, was machst du? Was für ein Gottesbild erzeugt das in mir? Vielleicht, da ist einer und der beobachtet mich immer und der wartet nur darauf, dass ich einen Fehler mache und dann, erwischt. Ein ganz falsches Gottesbild. So ist Gott nicht, aber so ist das oft in unserem Unterbewusstsein. So ist das tief in uns verwurzelt. Haben deine Eltern als zuversichtliche, fröhliche und geliebte Gotteskinder gelebt? Waren sie verlässlich? Waren sie wechselhaft, unberechenbar oder gleichgültig? Also mein Vater war gleichgültig, meine Mutter war unberechenbar, weil sie kam selber aus einer kaputten Familie und war ganz schnell genervt und hat mich angeschrien und ich wusste, ich muss mich immer still verhalten, immer untertauchen. Das war der sichere Weg. Haben dir deine Eltern Liebe und Zuwendung gegeben, wenn du gute Noten hattest oder wenn du irgendwas anderes toll gemacht hast, aber wenn du es nicht toll gemacht hast, dann war keine Liebe da. Welchen Gemeindehintergrund hat der eine oder andere gehabt? Wenn du aus einem katholischen Raum kommst oder aus einem evangelikalen, aus einem charismatischen, macht auch etwas aus auf dein Gottesbild hin. Wie ging man mit dir um, wenn du Fehler gemacht hast? Hat man nicht zusammengestaucht? Ich meine, das ist ja auch interessant, ne? Ich lebe ja in einer anderen Kultur und sehe dann die deutsche Kultur aus einem anderen Blickwinkel. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, weil ihr lebt ja in der deutschen Kultur, aber wenn du auf der Arbeit alles gut machst, du lieferst einen super Job, was passiert dann? Keiner sagt was. Aber mach einmal einen Fehler. Boom. Wir sind nicht sehr gut in Ermutigung hier in Deutschland. Da sind die Amerikaner ganz anders. Das genieße ich immer, wenn ich in Thailand mit amerikanischen Missionaren zusammen bin, da kommst du rein, hey Werner, nice shirt, I like it. Und ah, gut, die ermutigen gerne. Was habe ich innerlich vor Augen, wenn ich mit Gott spreche? Okay, wenn ich mit Gott, dem Vater, spreche, vielleicht stellt sich der ein oder andere einen alten Mann mit Bart vor, weiß ich nicht. Jesus stellt man sich vielleicht so als Israeliten, 30 Jahre alt vor. Beim Heiligen Geist wird es schon schwierig. Stelle ich mir eine Taube vor oder Öl oder Wasser? Schwierig. Aber um das richtige Gottesbild zu bekommen, müssen wir uns schauen, wie Jesus gewesen ist. Irgendwann sagt Philippus, oh Jesus, zeig uns den Vater. Spricht Jesus zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Also wenn du das richtige Gottesbild haben willst, schau einfach, wie Jesus gehandelt hat auf dieser Erde. Und dann bekommst du das richtige Gottesbild. Ich habe gelesen, dass in den Evangelien wurde ursprünglich 200 Mal das Wort Abba verwendet, um einfach zu zeigen, wie innig und wie vertraut die Beziehung zum Vater sein kann. Habe ich Zweifel an meinem Gottesbild, kann ich einfach fragen, wie passt das zu Jesus, wie er in den Evangelien dargestellt wird? Jesus begegnet betrügerischen Zöllnern, selbstgerechten Pharisäern, Kranken, Durchschnittsbürgern, Prostituierte, Ehebrecherinnen. Und nicht ein einziges Mal war Jesus entsetzt über das sündige Verhalten der Menschen. Er hat nicht gesagt, was? 5 Männer hast du gehabt? Geh weg von mir, ich bin der heilige Sohn Gottes. Ha! Nein, er hat sich den Menschen zugewendet. Er hat gesagt, komm, ich helfe dir. Du kannst da rauskommen. Er ließ sich sogar von einer Prostituierten die Füße küssen. Das hat er zugelassen. Der Sohn, Gott selber, der Vater. Stell dir das vor, welch eine Nähe wir erfahren können zum Vater, wie sehr er dich liebt. Das Einzige, worüber Jesus wirklich zornig wurde, war, wenn Menschen ignorant waren gegenüber ihrer Sünde. Wie die Pharisäer, die immer dachten, wir haben's, wir sind die Besten, wir sind heilig, wir sind toll, wir sind gut. Da wurde Jesus richtig sauer. Er hat gesagt, ihr getünchten Gräber, ihr Otterngezücht, ihr Schlangen, wie wollt ihr der Hölle entgehen? Aber wenn ich zu meiner Sünde stehe, kommt er sofort und sagt, komm, ich vergeb dir. Das Interessante ist, als Jesus die Pharisäer so angefahren hat, dann kommen so seine Jünger dann und geben ihm Rat. Herr, ist dir klar, dass du jetzt die Pharisäer verärgert hast? Auch interessant. Einer der größten Männer Gottes war Mose. Und was hat Mose nicht mit Gott erlebt? Sein Stock wurde zur Schlange und hat die Schlangen der Zauberer aufgefressen. Da war eine Wolkensäule, die Israel begleitet hat. Das Meer wurde geteilt. Sie wurden mit Manna versorgt. Wasser kam aus den Felsen. 40 Tage war Mose bei Gott auf dem Berg, ohne zu essen und zu trinken. Was hat er erlebt? Und Gott spricht zu ihm. Ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Ich kenne dich. Gott hat Mose gekannt. Und wenn du wiedergeboren bist, wenn du deine Sünden bekannt hast und sagst, Jesus ist für meine Sünden gestorben, dann ist die Mauer weg. Dann kannst du in Beziehung zu Gott leben. Und er kennt dich mit Namen. Dann sagt er, ich kenne dich mit Namen, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Und was Mose dann sagt, was er dann erwidert, wenn Gott zu mir sagen würde, ich kenne dich mit Namen, du hast Gnade gefunden, ich würde sagen, oh danke Gott, und jetzt gib mir noch ein bisschen von dem, und wenn ich so Gnade. Was sagt Mose? Hab ich nun vor deinen Augen Gnade gefunden, so lass mich deinen Weg wissen und dich erkennen. Der wollte noch mehr. Kannst du dir das vorstellen, was der alles erlebt hat mit Gott? Und der wollte mehr. Lass mich dich erkennen, Gott. Das war sein Herz. Und erkennen ist irgendwie die intimste Gemeinschaft. Adam erkannte Eva und sie gebar einen Sohn. Das ist die intimste Form der Gemeinschaft, jemanden zu erkennen. Und wir müssen uns dabei überlegen, Mose, genau wie David, war eigentlich ein Mörder, weil er hat Gnade vor Gott gefunden, weil er ihn gesucht hat, weil er Beziehungen hatte. Und wie David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gefährlich ist es einfach, wenn wir ein falsches Gottesbild haben. Das kann uns suggerieren, wenn ich Gott nachfolge, bleibe ich vor Krisen und Katastrophen bewahrt. Und wenn irgendwas Schmerzhaftes passiert, sind wir total enttäuscht. Aber Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich bin immer bei euch. Das ist in Thailand sehr bezeichnend. Also einem Thailänder muss man nicht erzählen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Die wissen das. Und die haben Angst. Die haben Angst vor den Dämonen, weil jeder hat schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht. Manche wurden im Schlaf gewürgt oder ähnliches. Die haben wirklich Angst vor der Unsichtbaren. Sie sind ausgeliefert. Was willst du denn gegen die unsichtbare Welt machen? Also suchen sie sich einen Götzen und opfern dem und versuchen ihn gut zu stimmen, dass er sie beschützt und ihnen hilft. Ist ja verständlich. So, und jetzt kommen wir als Missionare und sagen, wir kennen den allerhöchsten Gott, den Gott der Götter. Und dann denken sie, oh gut, jetzt switche ich von dem zu dem und jetzt werde ich noch mehr gesegnet und noch mehr geschützt. Ja, und dann passieren Sachen, die ihnen nicht gefallen und sie sind total enttäuscht. Und sie haben einfach ein falsches Gottesbild. Ich meine, Paulus, wenn wir einfach die Bibel lesen, in Römer 8, 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Es hat auch was mit Leiden zu tun. Nachfolge Christi. Zum Beispiel meine Frau, wir waren in Berlin vor vielen, vielen Jahren, Schlittschuh fahren, sie ist gestürzt und hat sich die Kniescheibe gebrochen. Oh, ja. Dann wurde alles gefixt und sie ist dann rumgehumpelt mit dem Bein. Und ein paar Wochen später geht sie die Treppe runter und fällt und die Kniescheibe ist nur noch Splitter. Oh. Zeit danach hatte sie Knoten an der Schilddrüse. Und das hatte ihre Oma und ihre Mutter und das wurde entfernt, war kein Problem. Und wir dachten, ja, klar, Routine. Dann ruft sie mich vom Krankenhaus an und sagt, es ist Krebs. Uff. Also manchmal kommen einfach Sachen, oder der Eberhard, ich weiß nicht, warum der von der Leiter gefallen ist, aber Dinge passieren einfach. Und wenn ich dann das falsche Gottesbild habe, dann wende ich mich enttäuscht ab von Gott. Okay, wenn du mir nicht hilfst, nee, dann. Und natürlich verletzt es uns, wir sind verwirrt, wir blicken nicht durch. Aber in Römer 8 sagt es auch, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und weißt du, wenn du wirklich in diesen Leiden stehst, wenn es dich wirklich mal trifft und du blickst nicht durch, aber du kannst ehrlich sein vor Gott, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich fertig, ich weiß, aber du bist Gott und ich bete dich an. Und ich gebe dir die Ehre. Und weißt du, das löst was im Himmel aus. Das löst was im Himmel aus. Weil wenn du hier hinkommst, hast eine Lohnerhöhung gekriegt, alles läuft gut, schöne Musik, Anbetung, ist ja auch einfach, ist auch gut, keine Frage. Aber in dieser Situation, dann Gott anzubeten, obwohl du das alles nicht verstehst und einfach sag, ich vertraue dir. Und es wird was Gutes bei rauskommen. Das berührt das Herz Gottes. Wisst ihr, ja, ich bin Missionar, ich mache dies und das, aber das Wichtigste, ich möchte so nah an Gott dran sein, wie es irgendwie nur geht für mich. Und das Interessante ist, wenn du wirklich sehr nah an Gott dran bist, dann denkst du wie Gott, dann siehst du Dinge aus Perspektive Gottes. Und wenn du Sünde siehst und du bist nah an Gott, du lebst in der innigen, intimen Gemeinschaft mit Gott, dann widert dich Sünde an. Dann denkst du, bah. Aber wenn du dich von Gott entfernst, und ich kenne solche Zeiten auch, ich bin nicht immer nah dran, ich vernachlässige das auch schon mal, aber wenn du dann mit Sünde konfrontiert wirst, dann stehst du da und denkst, boah, jo, nee, ich bin Christ, nee, darf ich nicht, aber ist schon schön und nein. Und weißt du, du wirst immer hin und her gerissen und das zerreißt dein Herz. Das macht dich müde. Das macht dich regelrecht müde. Aber wenn du in der Beziehung lebst zu Gott, dann überwindest du diese Dinge einfach. Und Gott hasst Sünde. Warum hasst Gott Sünde? Weil Sünde das zerstört, was ihm am liebsten ist, uns Menschen. Er liebt uns so sehr. Und er sieht, wie Sünde uns zerstört, und er hasst das. Und wenn ich nah an Gott bin, hasse ich auch die Sünde und ich liebe Gott. Meine Frau hat schon gesagt, das richtige Gottesbild, wie ist Gott? Gott ist allmächtig. Er spricht und es wird. In der Offenbarung lesen wir, der Antichrist sammelt einen Riesenheer, eine Riesenarmee. Und dann kommt Jesus und macht, er tötet sie mit dem Hauch seines Mundes. Das ist unser Gott. Und in Offenbarung 20 heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Gott braucht noch nicht mal was zu sagen. Er wird nur gesehen und die Erde löst sich auf. Das ist unser Gott. Der ist allmächtig, dem kannst du vertrauen. Er ist allgegenwärtig. Die Zeit existiert für Gott nicht. Frag mich nicht, wie das funktioniert, aber Gott kann in der Zeit sich hin und her bewegen. Ich habe jetzt zwei Enkel, aber er kennt schon meine Urenkel. Er weiß schon, wer das ist. Zeit spielt für Gott keine Rolle. Er weiß, was ich nächste Woche um 13.32 Uhr am Mittwoch machen werde. Und Gott ist niemals überrascht. Oh, dass das jetzt passiert, nee, das hätte ich mir jetzt nicht... Nee, Gott weiß alles. Er ist allmächtig, er ist allwissend. Er kennt jede Sekunde deines Lebens von deiner Zeugung an. Und er weiß, wann dein Leben zu Ende ist, wann deine Zeit gekommen ist. Er steht vollkommen darüber. Und Gott ist Liebe. Und jetzt sagt jeder natürlich, klar, Gott ist Liebe, wissen wir alle. Ja, wie ist es denn, wenn du mal so richtig daneben gehauen hast? Mal echt daneben warst, dich blöd benommen hast. Glaubst du dann noch, dass Gott dich liebt? Und es ist so. Seine Liebe ist absolut bedingungslos. Er liebt uns genau so, wie wir sind. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir noch nie einen Menschen getroffen haben, der uns liebt und annimmt, wie wir sind. Und danach sehnt sich unser Herz. Und das wirst du bei einem Menschen niemals finden. Selbst bei meiner Frau werde ich das nicht wirklich finden. Die kann mich nicht 100% annehmen und ich kann sie nicht 100. Ich bin einfach begrenzt. Aber Gott nimmt uns 100% an mit all unseren Schwächen. Normalerweise auf dieser Erde sind immer Bedingungen geknüpft, ne? Du bekommst Liebe, wenn du nett bist, höflich, gute Leistung bringst, pünktlich bist, gehorsam, dich angemessen kleidest, all diese Dinge. Aber bei Gott spielt das alles keine Rolle. Er liebt dich. Er liebt dich total. Und in der Gemeinschaft mit Gott kommt seine Liebe, diese Agape-Liebe und erfüllt mich. Und mit dieser Liebe, die ich von ihm empfange, das Erste, was ich mache, ich liebe ihn zurück. Und dann erfülle ich das wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt. Ich kann keine Liebe produzieren. Ich kann sie mir auch nicht irgendwo herstehlen. Oder die fließt von Gott in mein Herz und dann fließt die Liebe zurück zu ihm und ich liebe ihn mit allem, was ich habe, was ich bin. Und da heraus fließt diese Liebe zu meinen Nächsten. Fließt die Liebe zu mir selber. Ich kann mich annehmen, wie ich bin, weil ich die Liebe Gottes empfangen habe. Das ist das Zentrum. Und aus dem passiert alles, jeder Dienst, alles. Ich bin, der ich bin, sagt Gott. Und ich bin auch, der ich bin, wie Gott mich geschaffen hat. Ich muss mich nicht verbiegen, ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Eigentlich ein guter Gradmesser ist, wenn jemand wirklich gesegnet wird oder wenn er was Tolles erfährt und ich kann mich total freuen für ihn und bin nicht neidisch, dann habe ich das ein Stück weit verstanden, mich selber anzunehmen mit meinen Begrenzungen, aber ich bin glücklich, weil Gott hat mich gemacht und ich freue mich über die Fähigkeiten anderer. Manchmal, wenn ich abends sehr müde bin, zu nichts mehr Lust habe, dann schaue ich mir manchmal in YouTube dieses England Got Talent oder America Got Talent. Und dann siehst du 9-jährige Kinder, die singen Opernlieder, 12-jährige, die tanzen. Und ich freue mich einfach über, weil ich denke, Gott, wie groß bist du? Du gibst solche Talente. Das baut mich total auf. Da freue ich mich drüber. Und aus dieser Beziehung heraus, das ist Leben, die Fülle. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und es nicht nur Leben, im Überfluss sollst du Leben haben. aus dieser Beziehung mit Gott heraus. Dich auf ihn fokussieren. Du musst dich nicht anstrengen, guter Christ zu werden. Du musst nicht, wenn du das aus eigener Kraft versuchst, wird das immer religiös werden. Aber aus dieser Beziehung heraus, du schaust ihn an und im Anschauen seines Bildes wirst du verwandelt in sein Bild. Das ist eigentlich sehr einfach. Deswegen sagt Gott vielleicht auch, wir sollen werden wie die Kinder. Das ist nicht kompliziert. Wir werden verwandelt in sein Bild, indem wir ihn anschauen, indem wir mit ihm Beziehung haben, indem wir mit ihm nahe sind. Und ja, das war eigentlich mein Anliegen heute Morgen, euch da zu ermutigen, mit Gott zu kommunizieren, ihm zu vertrauen. Er ist allmächtig. Ihn überrascht nichts. Er weiß schon alles, was in deinem Leben passieren wird. Mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihm mit gemeinsame Interessen zu haben, mit ihm Zeit zu verbringen. Das wünsche ich mir für euch. Das wünsche ich mir für mich. Und ich möchte zum Abschluss einfach nochmal beten für euch, dass das mehr und mehr passiert in unserem Leben. Vater, ich danke dir für meine Geschwister hier, dieser Gemeinde und jeder, der heute hier ist. Herr, und ich bete, dass sie wachsen in ihrer Beziehung zu dir, dass sie deine Agape-Liebe empfangen, dass sie heil werden durch diese Liebe, dass sie durchdrungen werden von dieser Liebe, dass sie sich selber annehmen können, geliebt wissen und diese Liebe dann auch weitergeben können an eine kaputte, verlorene Welt. Herr, das ist es, was du möchtest, Herr. Und das brauchen wir. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und jedem Einzelnen mehr Offenbarung gibst, wer der Vater ist, dass wir das mehr und mehr offenbart bekommen, dass wir darin gehen, in deiner Liebe. Gott, und ich segne meine Geschwister darin und danke dir für jeden Einzelnen. In dem Namen Jesu. Amen.